gemeinsam den Predigttext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, die Verse 11 bis 30. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Da entstand wiederum eine Spaltung unter den Juden um dieser Worte willen, und viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Weshalb hört ihr auf ihn? Andere sagten, das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann denn ein Dämon Blinden die Augen öffnen? Es fand aber in Jerusalem das Fest der Tempelweihe statt, und es war Winter. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. Dann rinnten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus, so sagen sie uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Herr Jesus Christus, es ist dein Wort. Es sind Worte, die du gesprochen hast, und wir möchten dich bitten um Weisheit und deinen Geist. Wir möchten dich bitten, dass du uns die Ohren und die Herzen öffnest und zu uns sprichst. Amen. Ich bin der gute Hirte. Das ist das vierte der sieben bekannten Ich-Bin-Worte Jesu. In der letzten Predigt, das war, so will ich mich erinnern, mal im Januar, haben wir das Wort Jesu Christi, ich bin die Tür. Also gleich aus dem vorhergehenden Text, aus Johannes 10, die Verse 1 bis 9 gemeinsam angeschaut. Da haben wir gesehen, dass Jesus Christus der einzige Weg zum Leben ist. Nur wer durch ihn eingeht, nur wer durch die Tür Jesus Christus eingeht, wird ewiges Leben haben. Das ganze Gespräch, diese Aussagen Jesu, finden in einem längeren Gespräch mit den Pharisäern statt. Jesus spricht mit den Pharisäern, weil die Pharisäer ihn angreifen und sie sagen, es kann nicht sein, dass Jesus Christus einen Blindgeborenen sehend gemacht hat. Die eine Hälfte des Volkes hat gesagt, doch, das muss der Messias sein, das ist eine göttliche Tat. Die anderen haben gesagt, das ist ein Besessener, er redet unsinniges Zeug, wie könnt ihr auf ihn hören und ihm glauben? Als Jesus sagte, ich bin die Tür, hat er in Anspruch genommen, dass er der einzige Weg zum Vater ist. Die Pharisäer hat er als falsche Hirten bezeichnet, als Mietlinge, die sich Autorität über das Volk nehmen wollen, aber die eigentlich keine Autorität haben. Die Diese zweite Ich Bin-Aussage Jesu betrachten wir nun heute. Ich bin der gute Hirte. Dazu werden wir drei Punkte gemeinsam anschauen. Zwei Schafhüter, zwei Schafhürden und eine Einheit. Jesus erwähnt hier in diesem Text zwei verschiedene Schafhüter. Zum einen den guten Hirten und zum anderen den Mietling. Der Mietling, haben wir im Text gesehen, ist ein bezahlter Schafhirte. Die Herde gehört nicht ihm, sondern er bekommt Geld, um die Herde zu hüten. Sobald Gefahr droht, wird er eine Güterabwägung machen. Er wird sich überlegen, wie groß ist die Gefahr, die mir droht, und wie hoch ist mein Lohn. Und je nachdem, wenn das Verhältnis stimmt, wird er diese Gefahr bekämpfen. Wenn nun wirklich ein Wolf unter den Schafen wütet, und der Lohn des Hirten, der eher gering ist, wird sich der Mietling meist entscheiden, ich gehe davon. Ich setze mein Leben nicht aufs Spiel für diesen geringen Lohn, den ich bekomme. Wieso soll ich kämpfen, wenn die Schafe sowieso nicht mehr gehören? Der gute Hirte hingegen, das ist der Besitzer der Schafe. Er kennt jedes Schaf, entweder weil er es gekauft hat, oder weil er bei seiner Geburt dabei war. Er kennt es von Kindsbeinen an und hat es sein ganzes Schafleben hindurch begleitet. Und auch das Schaf kennt den Hirten, weil nur eine einzige Person die ganze Zeit um das Schaf herum ist. Und das ist der Hirte. Es wird keinen anderen Menschen so gut kennen wie eben den guten Hirten. Der Hirte ist bereit, hohe Risiken einzugehen. Es sind seine Schafe. Er weiß ganz genau, wenn der Wolf kommt und ihm drei Schafe reißt, dann hat er drei Schafe weniger. Das heißt, er wird sein Leben einsetzen für die Schafe. Er kämpft um sein Eigentum, um seinen Besitz, weil er es erhalten will. Das Bild vom guten Hirten und den Schafen, das taucht nicht erst hier im Johannesevangelium auf. Wir haben bereits in der letzten Predigt gesehen, dass auch im Alten Testament das Bild von den Schafhürden und den Hirten vorkommt. Der Prophet Hesekiel widmet dem Thema Hirte sein und guter oder schlechter Hirte und Schafherde sogar ein ganzes Kapitel. Einige Verse daraus wollen wir nun gemeinsam lesen, weil sie Grundlage sind des Gleichnisses, das Jesus hier anspricht, wenn er sagt, ich bin der gute Hirte. Wir lesen aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 34. Hesekiel 34, ab Vers 7. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind. Ja, weil meine Schafe allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden sind, weil sie keinen Hirten haben und meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragen und weil die Hirten nur sich selbst weiden und nicht meine Schafe, so hört ihr Hirten das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr. Siehe, ich komme über die Hirten. Und ich will meine Schafe von ihren Hemden fordern und will ihrem Schafeweiden ein Ende machen. Und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden, denn ich will meine Schafe aus ihrem Maul erretten, dass sie ihnen künftig nicht mehr zum Fraß dienen sollen. Denn so spricht Gott der Herr. Siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, da er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden, an dem Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern zusammenbringen und werde sie in ihr Land führen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und allen bewohnten Gegenden des Landes. Auf einer guten Weide will ich sie weiden, und ihr Weideplatz soll auf den hohen Bergen Israels sein. Dort sollen sie sich einen guten Weideplatz lagern und auf den Bergen Israels fette Weide haben. Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott der Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden. Das Schwache will ich stärken, das Fette aber und das Starke will ich vertilgen. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Gott beklagt hier zur Zeit des Propheten Hesekiel das Leid, das die falschen Hirten angerichtet haben. Über die falschen Hirten haben wir bereits in der letzten Predigt gehört. Das waren falsche Propheten, falsche Könige, Priester, die nach Gewinn trachteten und nicht das Volk geführt haben. Das Volk war zerstreut. Es ist wilden Tieren zum Fraß geworden. Das Volk Israel hat fremde Götter angebetet. Sie haben die Lebensweisen der Heiden angenommen, haben sich verschuldet und versklavt. Das Volk, die Herde Gottes, war nicht mehr eine geschützte, sichere Schafherde, sondern es war eine zerstreute Meute, die irgendwo war, fernab von einer guten Weide, ohne Hirte. Und nun spricht Gott der Herr: Ich selbst will kommen und meine Schafe weiden. Das war zu der Zeit, als Jesus Christus noch nicht auf dieser Erde war. Das war zu der Zeit, als alle aus dem Volk Israel gehofft haben, es kommt dann irgendwann einmal der Messias. Und Gott spricht hier: Ich selbst will kommen, nicht mehr die Richter, nicht mehr die Propheten, nicht mehr die Könige und die Priester sollen mein Volk weiden und hüten, sondern ich selbst komme, ich schaue zu ihnen, ich führe sie wieder auf sichere Weide, ich bringe sie zum frischen Wasser, wie wir auch im Psalm 23 gehört haben. Ich verbinde ihre Wunden, ich heile sie von ihren Gebrechen. Jesus Christus spricht zu den Menschen: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und wenn wir nun Hesekiel Kapitel 34 und Johannes Kapitel 10 zusammenlesen, dann werden wir verstehen, weshalb die Pharisäer hier so stark reagiert haben, weshalb sie Jesus gleich verworfen haben. Jesus macht hier nicht einfach eine nette Aussage und sagt: Ich bin dann übrigens auch noch für das Volk da. Ich schaue ein bisschen zu ihnen. Wenn Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte, dann nimmt Jesus in Anspruch, was Gott in Hesekiel 34 verheißen hat. Und wenn Gott, Jahwe, spricht: Ich selbst will kommen, und Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte, dann sagt Jesus Christus hier: Ich bin Gott. Ich bin nicht einfach ein Prophet oder ein Mensch, der zum Volk schaut, sondern ich bin der allmächtige, ewige Gott, der hier spricht. Jesus Christus sagt auch: Ich lasse mein Leben für die Schafe. Genau im Gegensatz dazu, was eben die Mietlinge nicht gemacht haben. Die Pharisäer, die Richter, die Könige, die Priester, die waren eben nicht bereit, ihr Leben für die Schafe zu lassen, sondern sie haben von den Schafen gelebt. Sie haben sie abgezockt, sie haben die guten Opfer behalten, sie haben das Geld eingezogen und haben sich ein schönes Leben damit gemacht, aber sie haben nichts für die Schafe getan. Und Jesus sagt hier: Ich bin der, der bereit ist, mein Leben für die Schafe zu lassen. Ich bin der Besitzer der Schafe. Ihr gehört mir und deshalb bin ich bereit, für euch mein Leben zu lassen. Jesus Christus wurde später am Kreuz von Golgatha, wurde er gekreuzigt. Er ist gestorben und damit hat er bewiesen, er war bereit, sein Leben zu lassen für die Schafe. Er war bereit, für andere Menschen in den Tod zu gehen. Und dass das nicht einfach ein Zufall oder eine schlechte Aneinanderkettung schlechter Umstände war, sagt Jesus auch in Vers 18, wo er wieder im Johannesevangelium wo er deutlich spricht, ich bin bereit, mein Leben zu lassen. Ich lese die Stelle gleich. In Vers 18 spricht er, niemand nimmt es, also niemand nimmt das Leben von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Jesus wusste genau, was ihn erwartet. Er ist nicht in den Kampf gegangen mit dem bösen Wolf und es ist schlecht ausgegangen, sondern er hat Vollmacht, das Leben zu lassen und er hatte Vollmacht, das Leben wieder zu nehmen. Und das zeichnet ihn aus als einzigartigen, guten Hirten. Was nehmen wir mit für heute? Was sagt uns diese Aussage Jesu, ich bin der gute Hirte, ich lasse mein Leben für die Schafe? Ich möchte euch zwei Punkte mitgeben. Das erste, Jesus Christus ist Gott. Egal was unsere Gesellschaft von Jesus denkt, er sei ein guter Prophet, ein Vorbild, eine historische Person, die einmal gelebt hat. Das Zeugnis der Bibel ist klar. Jesus Christus ist Gott. Es wurde Hesekiel verheißen, Jesus Christus hat es rund 600 Jahre später, hat er es erfüllt. Er ist gekommen als der gute Hirte Israels. Gott wird Mensch. Und in Jesus Christus erfüllt sich diese Verheißung des guten Hirten. Der zweite Punkt, Jesus Christus starb für dich. Jesus hat gesagt, ich bin bereit, mein Leben für die Schafe zu lassen. Und er hat es bewiesen. Einige Jahre nach dieser Aussage ist er am Kreuz von Golgatha gestorben. Für dich und für mich. Jesus hat am Kreuz die Strafe getragen, die eigentlich auf uns läge. Die Strafe für unsere Verfehlungen, für unsere Sünden. Und das ist ein Gnadengeschenk. Jesus hat nicht gesagt, für die besonders guten, braven Schafe, für die bin ich bereit zu kämpfen. Sondern er hat gesagt, alle, die in meiner Herde sind, für die bin ich bereit, mein Leben zu lassen. Ich schütze sie und ich kämpfe für sie. Und dass du zu seiner Herde gehörst oder dass ich zu seiner Herde gehöre, da haben wir nichts dazu getan. Jesus hat vor 2000 Jahren sich entschieden, für dich und für mich das Leben zu lassen, weil er der gute Hirte ist. Doch weshalb sollte Jesus für dich sterben? So wie die Schafe in die Irre gehen, ohne Hirten, so wie sie irgendwo in der Wüste, ohne Wasser und ohne Gras, an einem einsamen Ort waren, so wie sie irgendwo zwischen einem Felsen hinuntergestürzt sind, weil sie nicht den Weg dem Hirten nachgegangen sind, so haben auch wir uns verhalten. Auch wir sind wie Schafe ohne Hirte, die irgendwo durch das Leben gehen, die versuchen einen Weg zu finden, aber meist irgendwo zwischen Lüge, Hass und Einsamkeit landen. Nicht da, wo wir sein sollten, nicht in dieser wunderbaren Gemeinschaft, nicht in Zufriedenheit, nicht in Vergebung und in Sündlosigkeit, sondern an einem Ort, wo wir eigentlich nie hin wollten. Und so wie das Schaf den guten Hirten benötigt, der kommt und es aus dem Maul des Schafen, des Wolfes reißt, es zwischen der Klippe wieder hervorzieht oder es aus der einsamen Wüste zurückholt auf die grüne Wiese, so haben auch du und ich einen Erretter nötig, der kommt und uns aus unseren Sünden, aus unserer Einsamkeit, aus unseren Verfehlungen herausreißt und wieder da zurückführt, wo wir hin sollen, nämlich in die Gemeinschaft mit Gott. Und das geschah, indem Jesus Christus am Kreuz sein Leben gelassen hat, indem er sagte, und ich bin bereit, für deine Verfehlungen zu bezahlen, für deine Sünden ans Kreuz zu gehen. Ich habe es getragen für dich und deshalb kannst du jetzt zur Herde zurückkommen. Es geht nicht mehr um deine Fehler, es geht nicht mehr darum, dass du irgendwo in der Wüste warst, sondern jetzt darfst du wieder in der Schafherde Gottes sein. Er ermöglicht einen Neuanfang. In Vers 16, erwähnt Jesus neben der einen Schafhürde noch eine zweite. Er sagt, auch da sind Schafe, die ich führen muss. Wir wollen nun auf diese zwei Schafhürden eingehen. Die erste Schafhürde steht für das Volk Israel. Das haben wir bereits in der letzten Predigt gesehen, die Schafe Israels, auf die auch Hesekiel eingeht. Alle Nachkommen Abrahams über die Segenslinie über Isaak und Jakob gehören zur Schafherde Israels. Alle Nachkommen gehören dazu, seit Geburt gehören sie zu dieser großen Schafherde Israels. Gott begleitete das Volk durch alle Hochs und Tiefs. Er führte sie nach einer Hungersnot nach Ägypten. Er begleitete sie während ihrer Gefangenschaft und Sklaverei. Er führte sie durch die Wüste zurück ins verheißene Land. Er leitete sie durch Richter, später durch Könige, durch Propheten. Er ermöglichte Opferdienst und Gemeinschaft mit ihm durch die Priester und Leviten. Gott war der Hirte, der sein Volk weidete und es durch all diese Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch begleitete. Kein anderes Volk konnte sagen, ich habe so einen Gott, der mich führt und leitet. Gott hat sich das Volk Israel auserwählt und mit dem Volk Geschichte geschrieben. Nun erwähnt Jesus, dass es noch eine andere Schafherde, eine andere Schafhürde gibt. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen. Und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Von heute aus gesehen mag es für die meisten klar sein, das müssen die Heiden sein. Wer sonst hat auch Anteil an Gottes Heil als wir aus den Nationen? Bisher, also jetzt zum Zeitpunkt dieser Rede Jesu ausgesprochen, hatten die Heiden wenig Anteil an Gottes Heil. Sie waren fast gänzlich ausgeschlossen von der Rettung. Es gab die Möglichkeit, als Fremdling zum Volk Israel zu gehören, aber der größte Teil der Nicht-Israeliten blieb das Leben lang fern von Gott. Doch Jesus deutet nun darauf hin, dass sich das ändern wird. Es wird etwas geschehen. Diese andere Schafhürde wird mit der Schafhürde Israels zusammengeführt. Bereits im Alten Testament finden wir Hinweise darauf, dass auch die Heiden einmal am Heil teilhaben werden. Dazu möchte ich eine Stelle aus Micha, dem Propheten Micha, lesen. Diese Stelle bezieht sich auf das kommende Friedensreich des Messias. Und doch zeigt sie deutlich, wie das Verhältnis der Heiden zu Gott sich ändern wird. Micha Kapitel 4, die Verse 1 bis 2. Doch es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet an der Spitze der Berge stehen und wird über alle Höhen erhaben sein und Völker werden ihm zuströmen. Und viele Heidenvölker werden hinaufgehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns über seine Wege belehre und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Micha beschreibt, in der Zukunft werden die Heiden kommen und werden nach Israel kommen, weil da das Friedensreich des Messias aufgerichtet wird. Auch wenn dieses Friedensreich heute noch nicht da ist, sehen wir doch auch in Römer Kapitel 11, das Heil geht von den Juden aus. Jesus ist als der König Judas, als der Nachkomme aus dem Volk Israel zu seinem Volk gekommen und hat für sein Volk das Heil gewirkt und hat uns aus den fernen Nationen mit eingeschlossen. lasst uns das nie vergessen. Auch aus aktuellem Anlass mit den Konflikten in Israel. Lasst uns nie vergessen, nicht wir als Nationen und als Heiden sind der Ursprung des Heils und der Errettung. Das Heil geht von Israel aus. Jesus Christus kam als Erlöser für sein Volk. Und wir dürfen daran teilhaben. Nicht umgekehrt. Gemeinsam mit Juden und Heiden in einer Schafhirte. Das wurde an Pfingsten Realität. So wie bei der Sprachverwirrung alle Völker geteilt wurden und aus dieser Einheit eine Riesenzerstreuung wurde, so wurde an Pfingsten beim Sprachwunder aus diesen vielen Sprachen wieder eine Einheit. Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Sprachen und eben auch Juden und Heiden wurden dann später zur Gemeinde zusammengefügt. Es gab keinen Unterschied mehr. Es ging nicht mehr darum, Heide oder Jude, die eine Schafhirte oder die andere Schafhirte, sondern sie sind zusammengefügt zu einer einzigen Schafherde mit einem Hirten, Jesus Christus. Und so sind wir zur Gemeinde Gottes geworden. Wenn wir das Alte Testament studieren, werden wir sehen, wie riesengroß dieser Unterschied zwischen Juden und Heiden war. Das war nicht einfach eine kleine Meinungsverschiedenheit, sondern das waren Welten. Nichts Verbindendes, sondern nur Trennendes. Andere Götter, andere Gesetze, andere Lebensweisen, andere Schriften, andere Opfer, andere Feste, andere Reinheitsvorschriften und so weiter. Nichts hat die Juden mit den Heiden verbunden. Und nun hat Jesus das Unmögliche getan. Er hat aus diesen beiden so unterschiedlichen Menschengruppen oder eben Schafhirten eine einzige Schafherde gemacht. Was heißt jetzt das? Egal, macht Jesus keinen Unterschied mehr. Egal ob Muslim, Hindu, Atheist oder Christ, alle gehören zur großen Schafherde und gemeinsam haben wir denselben Hirten. Nein, das sagt Jesus hier nicht. Egal ob Katholik, Zeugen Jehovas oder Evangelikaler, jeder kann so sein, wie er will. Wir sind sowieso alle eins geworden in Jesus Christus. Jesus öffnet hier nicht den Himmel für alle. In Vers 16 spricht Jesus ganz klar: Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören. Die Schafe werden Jesu Stimme hören. Und Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Jesus öffnet nicht den Himmel für alle, die das Gefühl haben, ich gehöre auch noch irgendwie dazu. Es gibt ein Außerhalb. Es gibt Schafe, die in die Irre gehen und Jesu Stimme nicht hören und Jesus wird auch zu Schafen sprechen, ich kenne dich nicht. Doch innerhalb dieser Schafherde, innerhalb dieses Zusammengefügten, spricht Jesus zu den Schafen, ich kenne euch und ihr kennt mich. Und es gibt nichts mehr, was diese Schafe voneinander trennt. Man kann sie nicht mehr auseinanderhalten. Sie sind zusammengefügt zu einer Schafherde. So auch in der Gemeinde. Aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Kulturen sind wir zusammengefügt zu einer großen weltweiten Gemeinde Gottes. Es soll uns nichts trennen voneinander. Nicht der Kleidungsstil und nicht die Musik. Nicht die Bibelübersetzung, aus der wir jeden Tag lesen, oder die Struktur der Gemeindeleitung. Nicht das Kirchengebäude und auch nicht der Gottesdienstablauf. Das sind nicht Dinge, die uns von Jesus trennen oder ihm näher bringen, sondern wir gehören zu dieser Schafherde Gottes. Wir sind alle Errettete in Jesus Christus und das ist unser verbindendes Element. Es geht nicht darum, welche Tradition, welche Kultur oder welchen Geschmack wir haben, sondern es geht darum, und das ist das, was uns trennt, dass wir alle sprechen können: Ich war ein verlorenes Schaf, der gute Hirte ist für mich gekommen und ich wurde zurück zur Schafhürde gebracht. Was trennt dich oder was verbindet dich mit der örtlichen oder der weltweiten Gemeinde? Bist du eins mit Geschwistern aus verschiedenen Kulturen, Ländern und Prägungen? Es gibt keine Mennoniten und Evangelikalen im Himmel mehr. Es gibt keine Franzosen, Deutsche oder Schweizer mehr. Keine Alten und keine Jungen, keine Städter und Dörfler, sondern wir werden alle, die wir zu Gottes Gemeinde gehören, mit ihm im Himmelreich sein und gemeinsam ihn anbeten und ihm Lob singen. Nicht getrennt voneinander, sondern gemeinsam. Und das, weil wir auf ihn ausgerichtet sind. Es gibt nur ein Zentrum im Himmel und das wird Jesus Christus sein. Es geht nicht darum, wie möchte ich jetzt Gott anbeten oder wie habe ich das bisher erlebt, sondern es geht darum, dass wir unser Leben hingeben für ihn. Und das, was wir dort einst im Himmel haben werden, das soll hier auf der Erde in der Gemeinde schon Realität sein. Wir alle hier drin, wir alle Gläubigen der ganzen Schweiz, Europas und der Welt, alle, die zu seiner Herde gehören, sollen gemeinsam Jesus Christus anbeten, ohne dass sie etwas trennt voneinander. Weil es geht um ihn, es geht um seine Anbetung und nicht um dich und nicht um mich. Diese beiden Schafhürden, die zusammengefügt werden zu einer Schafherde, das ist nicht die einzige Einheit, die wir hier in diesem Bibeltext finden. Es gibt noch eine andere Einheit, die uns noch viel mehr zum Staunen führen soll als diese Einheit in der Gemeinde. Ich kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jesus vergleicht die Beziehung zwischen dem Hirten und den Schafen mit der Beziehung zwischen Jesus selbst und Gott dem Vater. So wie die Schafe den Hirten kennen, so kennt Jesus den Vater. Und so wie die Hirte die Schafe kennen, so kennt der Vater den Sohn. Und in Vers 28 lesen wir dann von der Folge dieser engen Beziehung: ewiges Leben und Sicherheit in Jesus Christus. Wir haben hier zwei wechselseitige Beziehungen. Die erste Beziehung ist diese zwischen dem Hirten und den Schafen. Der gute Hirte kennt die Schafe. Er lebt mit ihnen zusammen. Er kennt ihre Bedürfnisse, ihre Schwächen, ihre Stärken. Er ist der gute Hirte, der bereit ist, für sie zu sterben. Die Schafe kennen den Hirten. Sie kennen seine Stimme. Sie wissen, das ist mein Hirte, diesem kann ich nachfolgen. Er führt mich auf frische Weide. Er schützt mich vor wilden Tieren. Was er sagt, ist gut für mich. Ich folge meinem Hirten nach. Die zweite wechselseitige Beziehung ist diese zwischen Jesus Christus und Gott, dem Vater. Der Vater kennt den Sohn. Er hat ihn gesandt, um auf diese Erde zu kommen. Und der Sohn, Jesus Christus, hat immer wieder betont: Ich bin gekommen, um den Willen meines Vaters zu tun. Ich bin ihm gehorsam. Er hat mich gesandt, deshalb bin ich hier. Er war gehorsam bis in den Tod, weil der Vater bestimmt hat: Ich gebe meinen Sohn in den Tod. Und Jesus hat gesagt: Ja, ich bin bereit, dies zu tun. Das Spezielle an dieser Beziehung ist, was ihr sicher schon bemerkt habt: Wir können Jesus Christus ja nicht vom Vater trennen. In der Dreieinigkeit bleiben sie miteinander verbunden. Es ist nicht eine Beziehung, wie wir zwischen zwei Menschen führen, sondern es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott und Jesus Christus kam als Mensch auf diese Erde, blieb aber mit dem Vater aufs Engste verbunden. Es hat sie nichts getrennt. Jesus bezeugt dies, als er in Vers 30 spricht, ich und der Vater sind eins. Obwohl Jesus Christus hier auf dieser Erde war, war er immer noch eins mit dem Vater. Wenn jetzt also Jesus Christus und der Vater eins sind, was heißt das zwischen der Beziehung zwischen dem guten Hirten und den Schafen? Jesus setzt diese Beziehungen einander gleich und sagt, so wie ich und der Vater eins sind, so ist meine Beziehung zu meinen Schafen. Jesus Christus kennt dich. Jesus ist der gute Hirte, seine Nachfolger sind die Schafe. Jesus ist nicht irgendwo weit entfernt und anonym, sondern er kennt dich ganz genau. Er weiß, was dich beschäftigt, mit was du zu kämpfen hast und wie dein Herz hier und heute zu ihm steht. Es ist ihm nichts verborgen, er kennt dich ganz genau, wie ein Hirte sein Schaf kennt. Und Jesus möchte nicht irgendwie eine mittelmäßige Freundschaft zu dir haben und sagen, ja, ja, irgendwo fern an meiner Herde ist er auch noch einer, den kenne ich so knapp. Sondern so wie es aus einem anderen Gleichnis Jesus jedes seiner Schafe kennt und wenn eines verloren geht, er die 99 zurücklässt, um das eine zu suchen, so eine Beziehung mit Jesus zu dir haben. Er vergleicht die Beziehung zwischen dir und ihm mit der Beziehung zwischen Jesus und dem Vater. Also eine Beziehung, die absolut eins ist und sagt, so eine Beziehung möchte ich zu dir haben. Mein Ziel ist, ich möchte eins sein mit dir. Du sollst ganz mein sein. Du sollst nichts, auf nichts anderes fokussiert sein als auf mich und ich habe mein Leben für dich gegeben. Es soll nichts zwischen dir und Jesus stehen. Kein frommes Heucheln. Nichts, was er irgendwie nicht durchschauen würde. Jesus kennt dich so, wie du bist. Und er liebt dich und er will mit dir in dieser engen Beziehung sein. Wer sich zu Jesus hält und wer mit ihm in dieser unglaublich engen Beziehung lebt, wer sich erretten lässt und zu seiner Schafherde gehört, dem verheißt Jesus ewiges Leben und Sicherheit. Jesus schützt dich und gibt dir ewiges Leben. Das bedeutet nicht, dass du hier ewig auf dieser Erde leben wirst. Das wird uns klar sein. Aber wir haben eine Zukunft vor uns. Wir haben eine Ewigkeit vor uns und unser Hirte wartet auf uns. Und wir dürfen wissen, wir alle, die wir errettet sind, dürfen zu ihm in die Herrlichkeit eingehen und zu unserem guten Hirten zurückkehren. Nichts Böses, keine Schuld, keine Trennung und keine Angst. Jesus hält dich fest. Die Sicherheit, die Jesus uns hier verheißt, ist nicht eine unsichere Zusage wie die des Mietlings, der sagt, ja, ich schütze dich, außer wenn die Gefahr zu groß ist, dann flieh ich. Sondern Jesus sagt, und ich bin bereit für dich zu sterben und ich bin für dich gestorben. Und allein das sollte uns genügend Sicherheit geben. Wenn Jesus bereit ist, für uns zu sterben, weshalb sollte er dann dich einfach bei nächstbesten Gelegenheit wieder fallen lassen? Jesus beschützt dich und du bist sicher in der Hand seines Vaters. Keine Ängste und keine Sorgen, sondern dich von ihm trennen. Nicht die Angst vor Krieg oder Verfolgung. Bleib in der Hand des Vaters, halte dich an Jesus und sei dir sicher, er hält dich fest, weil er ist stärker als der Feind, der dich wegreißen will. Zwei Schafhüter, zwei Schafhürden eine Einheit. Jesus Christus ist als der gute Hirte zum Volk Israel gekommen und war bereit, für sie zu sterben. Damit erfüllt er die Verheißung, die Gott dem Propheten Hesekiel gegeben hat, dass er sich selbst um sein Volk kümmern wird. Gleichzeitig verweist Jesus auf seinen Tod am Kreuz, wo er bewies, ich bin bereit, für dich zu sterben. Die Schafe aus den Schafhirten Israels und der Heiden wurden zu einer Herde zusammengefügt. Alle Schafe in dieser Herde folgen nun gemeinsam ihrem guten Hirten nach. Es trennt sie nichts mehr, keine kulturellen oder traditionellen Unterschiede, sondern gemeinsam sind sie unterwegs dem Hirten nach. Und so wie Jesus Christus und Gott der Vater eine Einheit sind und nichts sie trennen kann, so will Jesus eine Beziehung zu dir haben. Nichts Trennendes soll zwischen dir und Jesus stehen. Er hat dich von deiner Schuld befreit und verheißt dir ewiges Leben und Sicherheit in den Händen des ewigen Vaters. Amen. Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirte. Du bist gekommen zu deinen Schafen, zu den Schafen Israels und auch zu den Schafen der fremden Länder, auch für uns. Herr Jesus, danke, bist du der Hirte, der bereit war, zu kämpfen und zu sterben. Danke, bist du für uns gestorben, damit wir zurück zur Schafherde geführt werden konnten. Danke für dein jedes hier in diesem Saal und alle, die diese Predigt hören und zu dieser Schafherde gehören. Und ich möchte dich bitten für diejenigen, die in der Wüste stehen, ohne Wasser und ohne Nahrung und dich brauchen. Zeig du dich ihnen, Herr Jesus, dass sie zurückkehren dürfen, dass sie umdrehen und wieder zurück zur Schafherde kommen dürfen. Danke dir, Jesus, für diese Einheit, die du uns geschenkt hast. Hilf uns in der Gemeinde, in der weltweiten Gemeinde, dass wir nicht auf die Unterschiede schauen, nicht auf unsere Herkunft, sondern auf die Zukunft in dir, auf die Einheit in deiner Nachfolge. Hilf uns, dass wir auf dich ausgerichtet sind, dass wir in allen Punkten dich vor Augen haben. Danke für deine Zusage, dass du mit uns bist, dass du uns ewiges Leben und Sicherheit gibst. Danke für die starke Hand des Vaters, in der wir uns befinden dürfen. Danke für dein Festhalten Tag für Tag in der Vergangenheit und auch in dieser Woche, die vor uns liegt.